Hallo, ich bin Tim Herwig. Willkommen zu meinem Podcast. Hier geht es um Themen wie Personalentwicklung, persönliches Wachstum, aber auch um die Frage, was der Tod mit dem Leben zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Berg über Kopf. Ein Podcast der Kairos Akademie.
Hallo, ich bin Tim. Heute mit meinem Freund Martin. Hallo Martin.
Hallo Tim. Mensch, ich freue mich, dass wir uns hier wieder sehen, jetzt endlich live seit langer Zeit wieder. Und mir ist gerade aufgefallen, dass das Intro sich ein bisschen verändert hat. Was ist denn da passiert?
Ja, so wie sich alles weiterentwickelt, weiter drehen muss und Corona ja Berg über Kopf einige große Steine in den Weg gelegt hat. Und dann habe ich, da ist auch schon länger, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vor einem Dreivierteljahr angefangen mit der Kairos Akademie, um die auf- und auszubauen. Und glieder jetzt den Berg über Kopf Podcast in die Kairos Akademie ein.
Okay, das heißt, der Kairos ist jetzt der Schwerpunkt für dich
Kairos
geworden.
Kairos ist der Schwerpunkt und es geht auch ganz gut einher mit einem neuen anderen Schwerpunkt, den ich jetzt habe. Frag mich doch welchen.
Tim, Gerüchte sagen, du hast noch einen neuen anderen Schwerpunkt. Erzähl mir darüber.
Richtig. Ich beginne gerade eine Promotion an der Universität Freiburg.
Wo du ja hingezogen bist, um nochmal unsere neu zugezogenen Hörer abzudaten, aus Marburg nach Freiburg. Und kaum bist du da, startest du eine Promotion. Wie ist das passiert?
Richtig, ja. Ich habe eigentlich durch Zufälle meine Doktormutter kennengelernt, die dort am Lehrstuhl ist für Sportpsychologie und schreibe jetzt eine psychologische Doktorarbeit auch zu dem Thema posttraumatisches Wachstum.
Posttraumatisches Wachstum.
Richtig.
Was heißt das?
Also die Engländer sagen Post-Traumatic Growth dazu.
Jetzt weiß ich viel mehr als vorher.
Naja, es ist, letztlich ist ein Trauma so alt, wie es Menschen gibt. Also es stand immer, gab schlimme Situationen und Menschen haben sie verarbeiten müssen. Und so richtig in die Traumaforschung ist man erst gegangen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Eigentlich durch den Vietnamkrieg und den vielen zurückkehrenden Veteranen, die offensichtlich einen an der Schüssel hatte, aber man keine psychiatrische Kategorisierung für sie hatte und denen auch viel Hass entgegengeschwappt ist, weil sie sich nicht normal verhalten haben, aber sie waren ja irgendwie auch nicht krank. Und erst dann hat sich ein neues Krankheitsbild, also man hat ein Krankheitsbild entwickelt, letztlich um ihre Beschwerden zu beschreiben, welches sich posttraumatische Belastungsstörung nennt. PTBS oder Post-Traumatic Stress Disorder im Englischen. Und das war sicherlich sehr wertvoll für viele. Also da zählen dann auch generell Gewaltopfer drunter. Also von der Vergewaltigung bis zur Kindheit, bis Raubüberfälle, aber auch Autounfälle, schwere Sportunfälle, überall, wo man vielleicht fast gestorben wäre, Nahtoderlebnisse oder hinter einem Rollstuhl sitzt, seine Beine verloren hat. Also die krassen Unfälle, die einen aus dem Leben reißen, wo man sein Leben nicht mehr so fortführen kann, wie man es vorher gemacht hat. Und interessanterweise erlebt nicht jeder, der so einen schweren Unfall erlebt hat, auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber das ist auch schon von verschiedenen Sachen abhängig. Also zum Beispiel auch vom Grad und von der Ursache, war es eine Naturkatastrophe oder ist es menschengemacht zum Beispiel. Und man hat sich also zunehmend dafür interessiert und hat das auch ganz gut ausgeforscht. Das ist ja bei den psychiatrischen Diagnosen meistens so oder immer, dass man sehr schlecht sagen kann, was eigentlich der gesunde Zustand ist, aber sehr genau der Krankheitszustand definiert ist. Mhm. Und so hat man also das posttraumatische Belastungsstörung sehr genau definiert und eigentlich erst in den 90er Jahren haben zwei amerikanische Wissenschaftler angefangen, empirisch an dem zu forschen, was sich eigentlich in so einem Trauma auch Positives entwickelt. Weil häufig auch Traumaopfer im Nachhinein berichtet haben, zum Beispiel, dass sie jetzt fester im Leben stehen, dass sie sich gestärkt fühlen oder dass sie einen anderen Zugang haben zu Spiritualität, zum Sinn des Lebens oder dass sie mehr Wert legen auf ihre Beziehungen, also im Familiären, in den Freundschaften oder auch in der Community, dass sie ein bisschen im Ehrenamt arbeiten, dass sie sich mehr engagieren füreinander. Um jetzt schon mal drei zu nennen. Und also wir kennen ja alle diese inspirierenden Geschichten. Jemand, der etwas sehr Inspirierendes, Großartiges geleistet hat. Und es war aber eigentlich erst, nachdem er was Schlimmes erlebt hat.
Und das ist dann Thema der Doktorarbeit aus psychologischer Sicht. Also ich würde jetzt, also neurologische Sicht wäre ja wahrscheinlich auch möglich.
Die ist sicher auch spannend, aber die übersteigt zum einen meine Fähigkeiten und ich glaube aber auch, sie übersteigt generell unsere, also unsere gesellschaftlichen Fähigkeiten. Die neurophysiologischen Abläufe im Gehirn, das, also man kann sie messen vielleicht mit einem EEG, aber man kann sie einfach nicht interpretieren. Man kann sagen, ja, es läuft ein elektrischer Strom von links nach rechts und dann geht er noch in den vorderen Gehirnlappen und dann geht er nochmal nach unten. Aber keiner kann dir sagen, was es bedeutet. Kann es nicht interpretieren. Und das ist bei den, also allen großen psychischen Erkrankungen, so Schizophrenie, bipolare Erkrankungen, Autismus. Man weiß eigentlich nicht, was da im Gehirn anders ist. Man kann es nur phänomenologisch betrachten. Man sieht, der Mensch verhält sich anders, aber man kann nicht sagen, warum.
Ja.
Auch nicht der Naturwissenschaftler.
Die, was jetzt so ein bisschen so ein leichtes Paradox ist, oder was, wo ich noch nachfrage, da du ja natürlich auch Trainings gibst und Trainer bist, ist das ja sozusagen die Frage, welches Potenzial steckt in Traumata drin?
Richtig, und ja viel wichtiger, wie kriege ich das raus, das Potenzial, ohne meine Teilnehmer vor den Bus zu schubsen? Also ja. Wenn ich sage, ja, Wachstum durch Trauma, dann darf das ja, oder dann kann das ja nicht dahin führen, dass meine Teilnehmer buchen bei mir einmal vor den Bus geschubst werden, dann müssen sie sich 4 Wochen erholen, hatten sie ein Trauma und dann können sie wachsen.
Ja.
Das ist auch rechtlich echt schwierig.
Na gut, das können sie bitten, dass sie selber tun, dann bist du aus der Verantwortung raus. Das eine wäre natürlich, dass du sagst, du arbeitest mit Leuten, die dieses Trauma schon aus irgendwelchen anderen Gründen mitbringen und guckst, wie du das Potenzial da rausholen kannst. Aber was mich natürlich auch interessiert ist, inwiefern, was genau verändert das Trauma, dass dieses Wachstum möglich ist?
Mhm. Also, jetzt hast du mehrere Fragen gestellt. Ich versuche die auch mal kurz nacheinander zu beantworten. Also das eine ist, meine Forschung ist natürlich mit Menschen, die das erlebt haben. Also ich suche mir ganz gezielt Menschen, die vielleicht aus dem Schock, also über einen Schockraum, Intensivstation, 4 Wochen, 6 Wochen Krankenhaus und hinterher mehrjährige Rekonvaleszenzzeiten, Rehabilitationsphasen.
Schockraum für diejenigen wie ich zum Beispiel, die nicht wissen, was ein Schockraum ist?
Das ist letztlich der Bereich im Krankenhaus, wo alle Ärzte auf dich warten. Also das sind die Oberärzte aus der Neurochirurgie, aus der Chirurgie, die Internisten. Man ist im Krankenwagen oder im Hubschrauber mit einem Polytrauma und wenn man als Schockraumpatient definiert wird, dann kriegt man sozusagen die höchste Priorität und dann warten alle entscheidenden Ärzte auf dich und man führt dann lebensrettende Operationen durch. Mhm. Das ist so die höchste Eskalationsstufe, die das Krankenhaus eigentlich zu bieten hat.
Ja.
Auch nicht in jedem Krankenhaus, aber wenn sie die größeren Krankenhäuser haben. Und das sind auch gerade jene, die ich für meine Forschung mit diesen Menschen arbeiten möchte. Und natürlich kann ich dann nur jene nehmen, die das also auch erlebt hatten. Natürlich ist das nur ein sehr kleiner Teil. Wenn ich jetzt wieder an Teilnehmer denke, dann ist den meisten Menschen das ja erspart. Was aber nicht heißt, dass nicht diese meisten Menschen auch wachsen wollen vielleicht. Das ist aber schon mal eine interessante Differenzierung. Posttraumatisches Wachstum stellt sich nicht ein, weil Menschen, die etwas Traumatisches erlebt haben, wachsen wollen, sondern weil sie erstmal damit umgehen müssen. Das ist eine Coping Strategy. Sie versuchen wieder zu funktionieren, leidlos zu werden. Also sie versuchen irgendwie wieder klarzukommen. Und das Wachstum ist das, was sich dann daraus automatisch einstellt. Und das ist ja anders, wenn jemand, dem es gut geht, der nach Wachstum strebt, dessen Ziel ist ja auch schon Wachstum. Verstehst du?
Ja.
Jetzt musst du aber nochmal die Frage stellen, die du mir eben gestellt hast. Ich glaube, ich erinnere mich gerade.
Die zweite Frage geht es ein bisschen in die Richtung, ist aufbauen darauf, dass man Leute schlecht vom Bus schubsen kann, um das Wachstum zu hervorzukitzeln. Was ist denn das, was es das Trauma verändert, dass dieses Wachstum daraus entstehen kann, dass dieses Potenzial offensichtlich anders gelagert ist als bei Menschen ohne Trauma.
Mhm,
ich glaub, das unterstelle ich jetzt einfach mal,
weil du sagst, das ist auch deine
Thema
Frage
deiner
erst.
Arbeit. Also ich kann die Frage nochmal anders stellen, vielleicht kannst du dann die so formulieren, dass es sinnvoll ist, für dich darauf zu antworten.
Okay, probier's.
Also es klingt jetzt immer noch ein bisschen fies formuliert, weil man sich ein Trauma, wer will das schon haben? Aber was ermöglicht ein Trauma an Wachstum, was ohne dieses Trauma nicht möglich ist?
Okay, ja. Also was im Trauma drinnen liegt, ist ja, dass man selbst es hat und auch nur selbst es hat und es ist allumfassend ist. Also es ist ein einmaliges oder es gibt natürlich auch repetitive Trauma, aber es ist was, was nicht mehr rückgängig passiert. Und was auch nicht meine Mutter und nicht mein Kollege und nicht mein Chef oder so, da ist niemand sonst, der das lösen kann, sondern ich. Nur ich, also nur man selbst. Und das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Lernfaktor, den man lernt, wenn man posttraumatisch wächst. Wie gesagt, machen es nicht alle. Und derjenige, der sich bis zum Schluss als Patient begreift, vielleicht auch weniger. Man fängt irgendwann an, im Coaching spricht man immer davon, dass dem Klient sein Problem gehört. Witzigerweise in der Medizin gehört häufig die Krankheit dem Arzt. Also man erwartet die Lösung von außen. Aber ein Traumaopfer, dass diese Verarbeitungsprozesse, muss erst mal lernen, dass man das es, also man selbst, dieses Traumaopfer, muss sich jetzt da selber rausarbeiten und geht dann den Weg. Und es hört ja nicht auf. Das ist morgens, das ist nachts, der wacht auf, der hat schlecht geträumt, ist es da, der kann vielleicht nicht mehr gut gehen, ist es da, der hat seinen Job aufgegeben, kann ihn nicht mehr machen, ist es zu dem größten Einflussfaktor in seinem Leben geworden. Und das ist natürlich, also du kannst ja kein Seminar buchen in der Größe. Also du müsstest, und das mehrjährig, also dein ganzes Leben steht auf dem Kopf. Das schon mal einfach nur vom Umfang. Es ist viel größer als alles, was man kaufen kann im Seminar. Und es geht natürlich auch viel tiefer. Also weil das was mit einer Nahtoderlebnis oder so zu tun hat, das kannst du ja auch wiederum nicht kaufen. Und also willst du ja auch nicht kaufen. Das trifft dich ja in ganz, ganz, ganz tiefen Schichten. Und die Forschung spricht davon, shattering core beliefs, das ist sogar Teil der Definition für so ein Trauma, also das Zerbrechen, oder das Trauma zerbricht meine Glaubenssätze, meine Grundsätze, wie meine Annahmen über die Welt. Also zum Beispiel von der jungen Frau, deren Annahme über die Welt ist, fremde Menschen sind freundlich und nach einer Vergewaltigung sind sie es nicht mehr und sie werden es auch nie wieder sein. So, ihre Glaubenssätze sind zerbrochen, kaputt gemacht worden. Und das ist natürlich krass, so, dass man da sich rausarbeiten. Lass mich aber nochmal anders auf deine Frage antworten. So wie ich sie erst verstanden habe, hattest du gefragt, was ist das denn eigentlich, was da wächst? Ist das richtig?
Ja, bestimmt. Wenn du dazu eine gute Antwort hast, dann war das meine Frage.
Ja, also, da fiel mir eine Antwort zu ein, und ich da auch, glaube ich, ganz wertvoll halte. Es sind drei Haupteinsichten, die diese Menschen berichten, die sie erleben und die auch Gründe aufeinander aufbauen. Das erste ist die Einsicht, dass nichts im Leben so bleibt, wie es war. Da kann man auch an, wie ist der Heraklit, denken, man steigt nie zweimal in den gleichen Fluss. Also alles ist im Wandel, alles ist im Fluss, die Welt ändert sich und es geht nicht zurück. Was man im Kurzen in einem Begriff Impermanenz sagen könnte. Das ist jetzt ein Wort aus dem Buddhismus, der ja sehr stark da drin ist, den Fluss des Lebens zu betrachten. Also damit fängt es an. Und damit dann aber umzugehen, ist gar nicht so einfach. Dazu muss man dann auch irgendwie die Fähigkeit entwickeln, das auszuhalten, die Unwissenheit. Also sagen wir, du fährst jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit. Und eines Tages hast du ein großes, also ein U-Bahn-Unglück. So, wärst fast gestorben. Und danach irgendwann gehst du wieder arbeiten und willst dabei in keinen öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Weil du weißt, dass nur weil die U-Bahn heute gefahren ist, es nicht heißt, dass sie morgen wieder fährt. Und du hast es einmal sehr schmerzlich erlebt. Mhm. Und du verlässt dich nicht mehr auf diese Dinge, die dir vorher so verlässlich erschienen. Und dann irgendwann wieder neu zu lernen, okay, ich weiß nicht, ob die U-Bahn morgen ihr Ziel erreicht. Ich steige aber trotzdem ein. Das ist der erste Schritt. Also ich lebe mein Leben weiter, auch wenn ich jetzt weiß, dass jederzeit was Schlimmes passieren kann. Aber man muss ja irgendwie auch wieder vorwärts leben.
Ja. Inwiefern unterscheidet sich denn, also wenn Wachstum oder Growth beinhaltet ja auch eine Veränderung, eine Erweiterung, logischerweise. Ja. Und was jetzt in deinem Beispiel ist so mein Eindruck, dass zurück dazu, wie es vorher war. Also wo,
ja,
wo
das ist geht der ja Unterschied? Nicht mehr. Also ich würde jetzt mal sagen, für den meisten Menschen, die steigen in die U-Bahn, die denken ja nicht drüber nach.
Ja.
Das, die normale Welt, U-Bahn erreichen ihr Ziel. So, und das ist unhinterfragt und dann sitzen sie da und blättern in ihrem Buch, in der Zeitung, auf dem Handy, was weiß ich, und steigen wieder aus. Und für die meisten Menschen auf der Welt ist das die Normalität. Und für den einen, der nach einem Unfall mit so einer U-Bahn da wieder einsteigt, ist das nicht die Normalität.
Aber er macht dann ja das Gleiche wie vorher, er steigt in die U-Bahn.
Ja, aber er macht das jetzt bewusst.
Okay, das heißt, das Bewusste
wäre... Er weiß jetzt auch etwas, was die Leute nicht wissen oder was sie theoretisch wüssten. Also wir wissen in der Theorie alle, dass wir sterblich sind. Das ist aber was ganz anderes, wenn man das erfahren hat, dass man das ist. So. Und das ist der erste Teil. Und damit einhergeht so ein Blick nach innen. Das, was mal über dem Orakel von Delphi stand, was ich schon öfter gerne mal zitiere, dieses Erkenne dich selbst und du wirst alle Mysterien der Götter und des Universums erkennen. So geht das Zitat weiter. Und das ist der Blick nach innen. Das ist sich selber kennenlernen. Ich habe das früher mal beschrieben, wenn man so eine Lego-Burg hat, und das ist sein Leben, das ist also eine hübsche, schöne Lego-Burg. Und dann kommt ein blödes Nachbarkind und macht sie kaputt. Und dann ist man ganz traurig erstmal, okay, aber dann baut man so eine Lego-Burg wieder auf und man muss jeden Stein wieder an die Stelle setzen, wo er vorher war. Und währenddessen guckt man sich jeden Stein genau an und lernt sich Stückchen für Stückchen besser kennen. Und das resultiert in so einem fundiertem Selbstbewusstsein, dass man sich bis in den Kern kennt und weiß auch, was man für einer ist. Wissenschaftlich belegt ist zum Beispiel auch, dass Traumaopfer resilienter werden für zukünftige Traumata. Also wenn du schon mal eins durchstanden hast und es kommt das nächste, also zum einen kommst du damit besser klar. Also es wird erst gar nicht für dich zu so einem Trauma, weil Trauma erleben ist ja wieder was sehr Subjektives. Also es kann ja von mir aus im Objektiven in der Außenwelt die gleiche Gefahr auf dich einströmen, aber was das für dich für ein Trauma auslöst, ist unterschiedlich. Mhm. Das heißt, derjenige mit einer eigenen Traumaerfahrung wird so wissenschaftlich signifikant geringer überhaupt darauf reagieren. Schlägt nicht mehr so aus. Mhm. Also man wird stabiler, man steht stabiler in seinem Leben. Das ist der zweite große Teil. Das erkenne dich selbst. Und der dritte Wachstums- oder die dritte Grundvoraussetzung, das Erkenntnis, die dann da drin liegt, die dann ja auch eigentlich erst zum Wachstum führt, ist letztlich eine logische Schlussfolgerung. Und die Psychologen sagen dazu Handlungsermächtigung. Das ist ja auch ein ganz scheußliches Wort. Was sie damit meinen, ist, dass man anfängt zu handeln. Und zwar im Sinne von agieren und nicht reagieren. Also das, was der Künstler macht, wenn er etwas aus sich heraus schafft oder der Unternehmer, wenn er nach einer inneren Vision heraus sein Unternehmen formt. Und das kann aber natürlich auch jeder für sich. Also wenn seine Handlungen aus eigenen Motivationen, aus eigener Kenntnis seiner selbst heraus in die Welt kommen und man sie dann in die Welt bringt und aktiv ist und handelt und sein Leben selbst gestaltet, das ist der Übergang vom Passagier zum Kapitän in seinem Leben, dass man selber das Steuer in die Hand nimmt. Daran hängt auch, dass man selber die Verantwortung übernimmt für alle Konsequenzen. Weil natürlich mit allen Handlungen irgendwelche Konsequenzen angestoßen werden, die man häufig vorher nicht kennen kann. Aber dann war es man auch. Dann ist man es auch gewesen. Und wenn man aber einmal angefangen hat, so frei zu handeln, aus sich heraus, das macht abhängig. Finde ich im Positiven, weil man das nicht mehr lassen kann. Weil man immer wieder anfangen wird, immer wieder neu von, wie hieß der noch? War das Erich Kästner? Ich glaube nicht, es kommt mir gleich noch. Kommt der schöne Spruch, Wilhelm Busch war es, wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Und ab dem Moment geht man seinen eigenen Weg und hinterlässt eigene Spuren. Und das finde ich das Schönste, wenn ich Menschen treffe, die ihre eigenen Spuren hinterlassen.
Das heißt, um auf das Beispiel der Lego-Burg zurückzukommen, kann ich mich ja dann auch entscheiden, dass ich vielleicht die Lego-Burg so gar nicht wieder aufbauen will, wie sie vorher war.
Richtig, und das ist ja der Kern. Es zwingt mich, ein großer äußerer Grund zwingt mich zu einer Veränderung, die ich ja aus mir heraus nie gemacht hätte. Es zwingt mich dazu und ich lerne dadurch, wie veränderbar ich bin. Und ich lerne dadurch auch ganz viele Mechanismen kennen in mir, wie ich funktioniere und bin hinterher viel veränderbarer. Also zum einen bin ich stabiler, ja, aber ich kann mich selber immer wieder neu erfinden, weil ich gelernt habe, dass ich mich neu erfinden musste. Und es geht. Und witzigerweise würde ich jetzt unterschreiben, Menschen lassen sich alle verändern oder sie, aus sich heraus. Und ich würde dir gleichzeitig unterschreiben, Menschen sind, wie sie sind und bleiben, wie sie sind.
Ja.
Und das ist ja auch schön. Das liegt in so einem Trauma auch, dieses Dialektische, dieses fast schon Paradoxe. Es widerspricht sich. Von außen würde man glauben, dir geht's schlechter, aber dir geht's besser. Also dir fehlt ein Bein, aber du lachst mehr oder so. Ja, spannend.
Okay, ja.
Haben wir ein bisschen einen kleinen Einblick. Also ich möchte gerne über dieses Thema noch öfter sprechen. Das wird jetzt mal ein sehr intensiver Teil meines Lebens werden, mich damit zu beschäftigen. Und noch kurz zum Schluss. Es gab da mal einen, wie hieß der noch? Immanuel Kant.
Schon mal gehört.
Ja, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Der hat ja mal von Begriff und Anschauung gesprochen. Und immer gesagt, um etwas zu verstehen, braucht man beides. Also eine Anschauung, das ist für ihn eine Erfahrung und ein Begriff, das ist das Benennen können, das Reflektieren darüber. Und solange man das eine hat ohne das andere, funktioniert es nicht. Und das ist eine spannende Frage. Kann ich etwas lernen? Also kann ich eine Erfahrung lernen, dürfte man auch fragen. Kann ich ein Trauma lernen, welche Erfahrung ich nicht selbst gemacht habe? Also dann lerne ich den Begriff. Aber verstehe ich es dann wirklich, weil ich die Erfahrung dazu nicht habe?
Gibt es eine Möglichkeit, zur Anschauung zu kommen? Von jetzt ganz von deiner
Warte aus? Ja, aus meinem jetzigen Standpunkt würde ich sagen, man kann sich dem nähern. Zum Beispiel über eine kontemplative Auseinandersetzung mit einem traumatischen Ereignis oder auch mit einem, ja, mit so einer inklusiven Expedition zum Beispiel, also mit seiner Komfortzone verlassen. Wir hatten es zum Beispiel mal über Risiko, also man kann ja raus aus seiner Komfortzone, ohne gleich im Trauma zu landen. Mhm. Aber man nähert sich dem ein bisschen. Aber im Grunde glaube ich oder bin ich davon überzeugt, dass sich das nur über Erfahrungen, also Handlungen und die eintretenden Effekte lernen lässt und dann annäherungsweise. Und es wird auch nie die Tiefe erreichen, die ein echtes Trauma produzieren kann. Wobei das ist vielleicht zu pauschal. Es gibt vielleicht auch andere Wege, diese große Weisheit zu erreichen. Aber das ist auch so ein bisschen der heilige Gral dann.
Ja, es führt jetzt auch ein bisschen, denke ich, weg, wenn du sagst, dass du dich in deiner Doktorarbeit damit beschäftigst, dann die Behauptung, das ist der einzige Weg zu Wachstum, was du jetzt nicht gesagt hast, aber das ist ja schon nochmal ganz was anderes.
Ja.
Ich glaube, wir unterschreiben beide, dass Wachstum auch möglich ist, ohne Traumata am eigenen Leibe erfahren zu haben.
Ja, natürlich. ja, ich glaube, das war's für heute, das war der Einblick.
Vielen Dank, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf weitere.
Danke für deine neugierigen Fragen und ich werde mich jetzt wieder regelmäßiger bei euch melden und freue mich und danke euch fürs Zuhören.
Ich danke auch.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Berg über Kopf. Ein Podcast der Kairos Akademie.